Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Und heute sind wieder versammelt ich, der Justin Hombach, und mein werter Gitarren-Podcast-Kollege, der...
Fabian Hombach, Ratzack. Wir haben es noch nicht erzählt. Nein, das Spaß.
Ja, stimmt. Und mit dem Heiraten, das lassen wir noch. Noch bin ich Entscheidungsjahr, ja? Da musst du noch ein bisschen warten, Fabian. Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns, eine anstrebende Ikone der YouTube-Online-Gitarrenpräsenz. Und zwar ist es der liebe... Horst
Keller.
Keller, genau, grüß dich. Hallo Horst. Ja, Horst hallo. Keller von VIP Guitar. Das ist sein YouTube-Channel, seine Marke sozusagen, seine Internetseite. Ja, grüß dich Horst, hallo.
Hallo ihr Lieben, ich grüße euch auch da draußen im digitalen Wunderland. Und ja. Gleich ein bisschen was zu mir. Ich führe mich mal so ein innerhalb von 60 Sekunden. Und... Also mein Name kennt ihr ja, Horst Keller. Ihr findet mich online seit einiger Zeit, verstärkt auf YouTube. Bin sehr aktiv auf digitaler Ebene in Bezug auf Musikunterricht, Motivation, Coaching und so weiter. Und habe mir das auf die Fahne geschrieben in einer Zeit, in der das Digitale natürlich immer mehr in unserem Alltag präsent wird, hier meinen kleinen Beitrag zu leisten und auch in Zukunft etwas zu hinterlassen. Na, man denkt ja weiter, man wird älter und baut hier irgendetwas auf, was dann die nächste Generation, also beispielsweise Justin und Fabian, vielleicht weiterführen können. So, das ist so eine meiner Ideen oder vielleicht auch Schüler von mir, die dann dieses Projekt in die Zukunft tragen werden.
Genau, sehr super. Schön. Das freut uns sehr, dich heute hier zu haben, weil wir alle ja auch mittlerweile durch die Digitalisierung, ich sag mal, mehr mit YouTube und Online-Unterricht zu tun haben. Ist auch etwas, was ich, wo ich vor ein paar Jahren auch meinen Cut gesetzt habe und gesagt habe, keine Musikschule mehr für mich, keinen privaten Unterricht mehr für mich zu Hause, sondern ich mache auch alles rein online mittlerweile. Bei mir über einen Skype-Unterricht, aber auch natürlich sehr aktiv bei YouTube. Deswegen könnte es eine sehr, sehr spannende Folge sein, wo man sich ein bisschen austauscht, aber natürlich hier sehr stark über deine, ich sag mal, Herangehensweisen, deine Ambitionen, deine Vision mit deinem Kanal. Genau, das hast du aber schon sehr schön gesagt, dieses, man möchte was rüberbringen und was weitergeben an die nächste Generation. Das finde ich sehr schön, das ist eine sehr schöne Einstellung, ja.
Ja, das mit dem Alter wird das auch eine sehr wichtige Sache für mich. Man merkt dann wirklich, was am Ende des Tages, was man geleistet hat in einem Tag. Und die befriedigsten Momente sind die, wo man sagen kann, ich habe einen oder manchmal sind es auch mehrere Menschen irgendetwas mitgeben können. So. Etwas, was ihnen gut getan hat, etwas, was vielleicht ihre Sichtweise ein bisschen verändert hat, ihnen die Möglichkeit gegeben hat, auf ihrem Instrument oder was auch immer in einem kleinen Bereich ein bisschen besser zu werden. Und das ist auch so mein Motto, Hashtag besser. Immer jeden Tag ein klein bisschen besser. Das Gitarrespielen funktioniert halt nicht anders, wie ihr das genau wisst. Es ist eine tägliche Geschichte, wie deine Körperhygiene. Und je klarer deine Sichtweise dieser Sache ist, dieses Hobbys und dieser Liebe, die wir ja ziemlich alle haben für das Instrument, je klarer das ist, umso besser und umso einfacher ist es psychologisch für dich, da eine Grundfreude zu entwickeln. Also, lieber Fabian, das war so, dass ich im Banat in Rumänien geboren bin. Das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen an meinem Akzent hören. Es ist ein paar Kilometer weiter weg von da, wo Peter Maffay herkommt. Ich bin also im schwäbischen Teil des Banats geboren. Es ist ein Teil Europas, das zu Ungarn, Rumänien und ehemaligen Jugoslawien gehört. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, die ja sehr, sehr musikalisch geprägt war. Also wie eine Art Ursuppe. Der Opa hat Akkordeon gespielt, mein Großvater auf der Tuba unterwegs. Beide waren auch noch natürlich mit normalen Jobs tätig. So war das halt früher. Der eine Maurer, der andere Meister in einer Textilfabrik. Meine Mutter und Oma waren im Kirchenchor. Es wurde immer gesungen und musiziert bei uns im Haus. Das Radio lief nonstop. Die Oma mit ihren Kirchenliedern, die Mutter mit einem riesen Elvis-Fan. und ich mit Beatles aufgewachsen und so weiter. Also keine schlechte Grundlage für das musikalische Leben. Und ich habe etwas erlebt in meiner Familie in Bezug auf Musik, was mich sehr geprägt hat. Und zwar, Musik war immer mit etwas Positivem verbunden. Es war also immer etwas, wo man gesagt hat, bleib dran, ja, mach was. Ich meine, man hat mich als Kind im Kindergarten schon motiviert, mitzusingen zu Hause. Ne? Wenn irgendwelche Familienfeste waren und die haben gesungen, dann hieß es, ja, sing mit. Und ich hörte ja selbst, dass es grottenfalsch ist, was ich singe. Aber es hat nie irgendjemand in der Familie das negativ aufgefasst. Ne? Dann immer gesagt, macht nichts, sing weiter, das wird besser. Ne? Und das ist auch so eines meiner Mantras. Ne? Sich ihr wisst, wie wichtig es ist, wenn ihr ein Instrument lernt oder euch mit Musik beschäftigt, diese dauerhafte, einen gewissen Pegel an Motivation zu haben für das, was man macht. Ne? Und ich habe da im Grunde genommen wie Obelix oder wer ist von denen in den Zaubertrank gefallen? Obelix. Ne? Ich habe also so eine mega Push als Kind bekommen, was Motivation angeht. Und dann, wenn man noch einen älteren Bruder hat, der 5 Jahre älter ist, der mit 6 Jahren schon mit Trompete anfängt, dann ist es natürlich eine zusätzliche Motivation. Und das war auch ist auch immer noch heute so ein Antrieb von mir, den Menschen diese Freude und diese Positivität, die Musik in dein Leben bringen kann, auf täglicher Basis zu vermitteln. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja in ein Jahr durchleben, das ja so in der Form noch nicht so oft vorgekommen ist, das sehr, sehr wichtig ist für die Menschen, dass man ihnen da ja diese Freude und die Wohltaten der Musik vermittelt. Ja. Ich glaube, viele merken gerade dieses Jahr, wie sehr es ihnen fehlt, live spielen zu dürfen. Das ist das.
Absolut, ja.
Einmal dir und euch beiden als Musikern und dann den Menschen, die das ja lieben. Das ist ja der größte, im Grunde genommen immer noch der größte Ausgleich neben dem Sport für die geistige und psychologische Gesundheit. Ich glaube auch, dass die Auswirkungen diesen Jahres uns noch jahrelang beschäftigen werden. Und wir beide, wir viel zu tun haben in den nächsten Jahren, die Menschen da aufzufangen wieder. Nicht nur wieder Musik zu machen, was selbstverständlich etwas ganz Tolles ist. Ich will jetzt nicht monologisieren, aber wir haben auch festgestellt, dass wir dieses Jahr erstaunlicherweise, obwohl die Musik, ja, also unsere Arbeit, doch einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag leistet, wir sozusagen ein bisschen die Expendables sind. Ne? Ihr kennt diese Stallone, die Filme von Stallone. Ne?
Ja, ja.
So sind wir uns, also die Musiker und viele meiner Musikerfreunde, sehr, sehr gute Musiker, Spitzenklasse-Leute, die ganz weit vorne sind, in Carnegie Hall gespielt haben und so, dass die äußerst schwere Zeit durchgemacht haben dieses Jahr. Und, mach gleich Schluss mit meinem Monolog, die arbeitende Bevölkerung teilweise es gar nicht versteht, dass wir, ne, die empfinden uns nicht so als Arbeitend. Dabei leisten, oder? Wie seht ihr das? Die denken, das sind...
Ja.
Das sind doch nur Musiker, lieber Vater, das sollen sie nicht so anstellen.
Ja, das ist noch Hobby. Warum machen sie nichts Vernünftiges?
Ja, das ist
immer gesagt,
genau.
Sollen was Vernünftiges
machen. Genau,
machen.
Macht nichts Vernünftiges.
Genau.
Ja. Ja. Es ist ein sehr, sehr schöner Aspekt, den du hast, finde ich, dieses das Positive irgendwie weiterzubringen und auch dadurch Menschen zu motivieren. Das gefällt mir sehr. Das ist ja auch etwas, womit man als Lehrer immer konfrontiert ist mit den Schülern, die vielleicht dann auch nicht so die Lust haben oder auch Schwierigkeiten haben, an gewissen Stellen weiterzukommen. Jetzt ist es aber ja doch die Art und Weise oder ich sag mal das Medium, auf dem du unterrichtest, kein konservatives, sondern halt ein sehr modernes Medium mit deinen YouTube-Livestreams, noch mit deinen Online-Lessons, den Online-Coachings. Wie kam damals dazu die Bewegung da an? Hast du vorher schon, hast du als Gitarrenlehrer vorher auch schon gearbeitet, irgendwie als, in ganz normalen Musikschulen oder privat? Oder wie hat sich das so von deiner pädagogischen Laufbahn her entwickelt, bis zum hin zum Digitalen?
Ich bin kein studierter Musiker. Ich bin also ein größtenteils Autodidakt und habe mein Wissen einmal durch das Glück Glück gehabt und die Hartnäckigkeit, mir einen sehr guten Gitarrenlehrer als junger Mensch ausfindig zu machen. Das war in Rumänien der Gründer der ersten Rockband. Die hieß Kompakt. Cooler Name und ja, sehr berühmte Band in dem Land. Sehr bekannt, ganz bekannter Sänger auch. Und er war der Gründer der Band und hat zufälligerweise in meiner Geburtsstadt gelebt. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich war extrem hartnäckig, um bei ihm ein bisschen Gitarrenunterricht zu bekommen, weil er sehr beschäftigt war. Und das Gute an der ganzen Sache war natürlich, durch ihn habe ich auch sehr bekannte Musiker dann kennengelernt. Und es waren andere Zeiten. Ihr müsst euch vorstellen, in den 80ern, Anfang der 80er war das so, wenn die Musiker sich was drauf geschafft hatten, sogar noch vor den Videotapes, die REH-Tapes, ja, kennt ihr alle, ne? Wer kennt Rock-Discipline nicht von John Petrucci? Die REH-Tapes, als die rauskamen, das war natürlich ein Traum. Ein Traum war das, ne? Und bei vielen wussten ja wir gar nicht, was diese Leute da spielen. Das war ja unglaublich, wenn wir die Berkeley und GIT-Leute hörten. Das war der Wahnsinn, was sie da drauf hatten. Ne? Und die Musiker haben sich alles per Gehör rausgehört. Also das war ein unglaublicher Aufwand, sich ein einfaches Song drauf zu schaffen. Mein erster Song, den ich gelernt habe, auf Instrumentalbasis, war The Loner von Gary Moore. Und jede Note rausgehört und hat mir sehr viel gebracht, dass sich mein Gehör sehr, sehr gut entwickelt hat dadurch. Ja? Und dann diese frühe Erkenntnis, dass ich nur weiterkomme, wenn ich die Dinge selbst in die Hand nehme und mich dahinter klemme, weil das Material nicht verfügbar ist. Heute ist es ja genau andersrum. Heute ist alles da, tausendfach, millionenfach. Und die Menschen brauchen eine gewisse Anleitung von Experten. Ich würde mich jetzt nicht als der Wahnsinnsexperte bezeichnen, aber ich habe ein gewisses Wissen mir drauf geschafft, wo ich erfahren habe, was den Leuten gut tut durch das Unterrichten. Und den ersten Versuch des Unterrichtens, den habe ich aus dem einfachen Grund gestartet, um einfach einmal zu wissen, wo ich stehe, ob ich gut genug bin. Das war dann in den 90ern.
Ganz kurze Zwischenfrage. Du machst ja generell dein Kanal ist ja auf Deutsch. War das von Anfang an so oder warst du vorher auch auf Englisch zuerst, um das so ein bisschen auszuprobieren? Das würde mich mal interessieren.
Mein erstes Video war auf Englisch und zwar habe ich den Hermida Zendrive getestet, ein sehr, sehr cooles Overdrive-Pedal. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich lachen, das war, glaube ich, 2008 oder 2009. Da waren einige Amerikaner und Engländer schon unterwegs, wie Justin Guitar zum Beispiel, habe ich da gesehen auf YouTube, fand ihn sehr, sehr nett und cool, wie er das gemacht hat. Und jetzt wundere dich nicht, ich habe das Pedal getestet und bin erschrocken, dass sich nach irgendwie 4 Wochen 150.000 Menschen das Video angeschaut haben. Ne? Und dann habe ich das erste Gefühl war dann hohe Verantwortung, hier keinen Quatsch zu erzählen, wenn ich sowas mache. Und ich habe tatsächlich noch mal 2 Jahre gebraucht, bis ich mir psychologisch das auch im Kopf klar gemacht habe, du gehst jetzt da raus und präsentierst dich mit deinem Wissen und deiner Persönlichkeit und musst jetzt natürlich auch akzeptieren, was dann auf dich zukommt. Ne? Ihr wisst, die Online-Welt kann als ziemlich nasty sein, ne? Und es hat also am Anfang war tatsächlich der Umgang noch gesitteter. Das ist ein bisschen in den letzten 2-3 Jahren wieder hat sich das, ihr kennt ja die politische Lage, also in Politik will ich nicht reden, dann geht es einen halben Tag. und das ist alles ein bisschen nasty geworden. Und dann bin ich 2011 gezielt erstmal rein, habe gesagt, ich zeige nur die Gitarre. Wenn ihr zurückgeht auf meinem Kanal, seht ihr die ersten 3 Jahre, ich sitze nur da, man sieht den Typ überhaupt nicht und ich erzähle da so ein paar Dinge. Ne? Ja. Und das hat sich entwickelt. Man fasst dann Mut irgendwann zu sagen, okay, ich lege jetzt die Chips, wir haben Roulette-Tisch einfach drauf und gehe all in. Ja? Weil anders geht's nicht, ihr wisst ja selbst. Wenn du auf dem Level spielen willst, wenn ihr beide auf dem Level, wo ihr jetzt seid, spielen wollt, Ihr wisst, ihr müsst all in gehen. Es geht nicht anders. Oder? Mhm. Aber die Chips
müssen ja,
auf dem Tisch,
klar.
Hose runter und raus. Ja. Und anders geht's nicht. Mhm. Und das ist auch die Motivation. Ich meine,
ja.
Das mit dem Live-Spielen war für mich sehr intensiv, circa 25 Jahre lang, also mit meistens über 100, 130, 40 Gigs pro Jahr. Und es hat mir viel Freude bereitet. Ich habe aber meistens gecovert. Ich liebe es zu covern. Okay? Bin ich der Komponist, bewundere jeden, der unglaublich gut Lieder schreiben kann und mich berührt. Also wenn mich eine Melodie berührt, dann ich denkt mal zurück an Satriani. Ich weiß nicht, ob ich habe das war für mich in den 80ern. Ich habe, glaube ich, das erste halbe Jahr immer Gänsehaut bekommen, wenn ich nur die erste Note eines Satriani-Stückes gehört habe. Ne? Wo kennt ihr Crying? Ne? Wo Crying losgeht.
Ja, klar. Ja?
Ah, ja, natürlich. Ja, und klar. Es geht mir immer noch so. Ja.
Toll. Das ist. ich bin ein bisschen jetzt müsste ich an Satriani denken. Jetzt bin ich kurz aus meinem Nix raus. Ja, du hast vollkommen recht mit diesem All-In-Gehen, alles auf einen Tisch legen. So, ich glaube, die Erfahrung oder wir alle kommen an den Punkt, wo wir uns dann denken: Okay, das muss jetzt einfach auch konstant gemacht werden. Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Dinge auch vor allem in der YouTube-Welt, so eine gewisse Consistency, dass man konstant Dinge auch hochlädt und nicht halt eben vier Videos und hofft, die werden jetzt super erfolgreich. Nee. So läuft es leider nicht. Die Kurve dauert leider ein bisschen Zeit manchmal. Aber es war für mich damals auch ein Punkt, wo ich halt nach dem Jazzstudium gesagt habe, ich wollte immer früher alles machen, irgendwie jeden Musikbereich abdecken. Aber es war für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch irgendwo meinen Schwerpunkt und mein Konzept auf eine gewisse Nische zu legen und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf technische, virtuose Sachen. Das betrifft vielleicht nicht jeden, weil das kein Anfängermaterial ist, aber das ist meine Nische. Wie siehst du denn da deinen Unterricht und dein Konzept? Hast du einen gewissen Schwerpunkt oder auch eine Nische, wo du sagst, okay, da gehe ich rein oder versuchst du alles so gut wie es geht abzudecken? Oder bist du auch nur bis zu einem gewissen Level oder genau, wie siehst du das bei dir in deinem Konzept?
Dieses Abdecken einer bestimmten Nische, Sparte, wie du das jetzt gesagt hast, ist für, weil die Zeiten ändern sich, ihr merkt ja, es gehen immer mehr Leute rein jetzt auch in diesem Jahr, wo die Digitalisierung natürlich einen Riesenschub bekommen hat in Bezug auf Unterricht. Und wir entdecken auch immer mehr wirklich, wirklich extreme Profis auch, die reingehen. Ja? Also ist diese Spezialisierung, der sagt, das kann ich richtig gut. Und eins kann ich da sagen, du wirst an den Punkt kommen, wo du deine treuen Fans hast, die sagen, ich liebe, es gibt sicher auch noch 10 oder 100 andere weltweit, die das können, aber die sagen, ich liebe ihn als Charakter. Okay? Es ist einfach der Charakter. Ne? So,
genau.
So was du...
Man verkauft den Menschen, man verkauft die Persönlichkeit.
Ja, es geht gar nicht so... geht gar nicht so um das Verkaufen, sondern du bist du. Das Video, was du gedreht hast diese Tage, wo ich dich auf Facebook gesehen habe, wo du diese Ibanez-Gitarre ausgepackt hast, that's it, das bist du. Okay? Ja. Und das will ich weitermachen. Das lieben die Menschen, weil sie sagen, der liebt das und dann vertrauen sie dir und dann bekommst du treue Fans. Und diese Fans hast du
genau.
Dein Leben lang. Genau. Das Gleiche ist Fabian mit seiner Art zu spielen und seiner Melodiosität und seinem Gefühl, was er reinbringt und die Intensität. Er ist für mich ein ganz großer Dynamiker. Also das liebe ich an dir, Fabian, wenn ich deinem Spiel zuhöre, dieses von...
Danke.
Ja, gerne. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ne? Von diesen so feinen Sachen, die du da zauberst, mit zum Beispiel mit so einem Hybrid-Picking. Und dann kommt dann diese Explosion aus dem Nichts, wo man dann sagt, oh Gott, ist das geil. Also das liebe ich sehr. Und das sind so eure Stärken. Und die wenn ihr die vermittelt, geduldig und dran bleibt und vor allen Dingen bei den Menschen, der dir zuhört oder der sich deine Sachen anschaut und der mit dir kommuniziert, das ist etwas ganz Wichtiges für mich. Die Menschen, egal auf welchem technischen, spielerischen Wissenslevel sie sind, immer auf Augenhöhe begegnen. Das ist etwas, was mir immer, immer Erfolg gebracht hat mit den Menschen. Also ob es jetzt ein Kind ist, ja, das zu mir kommt in den Unterricht, 8, 10 Jahre alt, ich versuche auf Augenhöhe mit dem Kind zu reden, nicht von oben herab. Ja. Weil oft ist es so, wenn man sehr viel Wissen hat, hat man auch sehr viel Autorität. Es ist eine natürliche Autorität, versteht ihr das? Und das ist etwas, wo man sagen muss, ich will diese Autorität auch zeigen, aber den Menschen abholen, wo er ist. Aber, und das ist auch etwas, was ich mache, auch gerne mal sagen, vielleicht solltest du etwas anderes ausprobieren. Ihr habt es sicher schon erlebt und ich habe es so erlebt, dass ich Menschen bei mir hatte, wo dankbar waren, dass ich ihnen gesagt habe, such dir ein anderes Hobby. Ja? Weil das gibt...
Manchmal ist es wirklich der beste Weg.
Es ist ehrlich. Ist so. Es ist ehrlich. Und die Leute sind ja in den meisten Fällen erstmal sind sie natürlich, gehen sie durch so eine Phase, wo sie denken, ja, warum soll ich das aufgeben, nur weil der Typ das sagt. Aber sie kriegen eine neue Sichtweise, dass sie reflektieren. Und in manchen Fällen ist es eine ganz klare Ansage von mir, wo ich sage, hey, lass das bitte, du machst das aus den falschen Gründen. Entweder um irgendjemanden zu beeindrucken oder um deinen Eltern zu gefallen. Und wenn aber der Mensch dabei ist mit diesem Feuer in den Augen, egal wer es ist, ein Kind oder so, oder ein 70-Jähriger, ich habe viele Alte, die jetzt anfangen in diesem Jahr, dann versuche ich die da abzuholen, wo sie sind. Ich nehme sie immer voll und das sage ich euch ganz klar, das hilft euch. Also ehrlich sein, authentisch und euren Weg gehen. Weil ihr beide, was ich gesehen habe, das ist Next Level zu dem, was ich kann. Das ist einfach die Wahrheit. Ich bin Old School mehr, ich bin mehr in der Breite aufgestellt. Und das ist so ein bisschen meine Nische, ne? Diese Breite. Ich kann also jemandem sagen, hör zu, ich kann dir die Basics zeigen, wie du in einer Band vernünftig spielst, sodass du als Gitarrist richtig gut wahrgenommen wirst, einen Erfolg hast. Das kann ich dir wunderbar erklären. Und ich kann dir auch durch bestimmte Stilistiken technische Voraussetzungen schaffen, dass du eine gute Basis hast. Und dann kannst du später bei den Spezialisten landen, wenn du mich durch hast. Ne? Das ist so meine Nische, glaube ich. Und Motivation.
Ja. Sehr gut. Sehr schön.
Das ist schön.
Wie war das denn, als du angefangen hast? Warst du von Anfang an alleine oder hast du mit so einem Team gearbeitet? Wie hat sich das entwickelt? Ich meine, das hat sich ja mittlerweile auch etabliert, das, was du machst. Und du kannst davon gut leben, denke ich mal. Das ist halt, wäre auch mal interessant, wieso da die Entwicklung war von Anfang an. Wie lange das gedauert hat, bis du vielleicht den einen oder anderen Schüler dadurch dann beiseite schieben konntest, um zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch dieses Live-Konzept.
Ich schiebe es ja nicht beiseite. Ich sag immer, hör zu.
Nein, so war ein bisschen böse gesagt.
ich sag, es ist auch der Punkt, wo ich erkläre immer, was ich mache, dass die Leute, dass die verstehen, die zu mir kommen und dass ich gebe jedem Zuhörer gleich wirklich einen guten Tipp, was mir immer geholfen hat in meinem Leben, war das Lesen von Büchern. Und ein sehr gutes Buch ist das von Carl Gustav Jung. Das war so der zweitbekannteste Psychologe des letzten Jahrhunderts nach Sigmund Freud. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Archetypen. Und in Archetypen beschreibt er die Phasen, durch die wir gehen in unserem Leben. Und so ziemlich alle 7 Jahre durchläufst du einen neuen Zyklus. Du hast also 7, 14, 21, 28, das sind so magische Zahlen. Wenn du selbst an dich zurückdenkst, was du in diesen jeweils 7 Jahren erlebt hast, wirst du immer feststellen, nach 7 Jahren etwa treten Veränderungen ein, die dich formen als Mensch. Und das geht, man weiß ja nie, wie alt man wird. Aber nehmen wir an, man hat 7 dieser Zyklen durchgemacht und nach dem 7. Zyklus sollte man, ich habe also die 7 durch, sollte man irgendwo an einen Punkt kommen, wo man in den Sinn eines Lebens nur noch sieht, in dem Weitergeben dessen, was man sich drauf geschafft hat, an die nachfolgenden Menschen, an die nachfolgenden Generationen. Und das ist diese Entwicklung, laut Carl Gustav Jung, kann bei dem einen oder anderen im 2., 3. Zyklus hängen bleiben. Ja, es ist ein super Buch, lesen. Und das sind dann Menschen, die vielleicht spät im Leben dann sich noch gewisse Dinge machen, die dann, einer meiner Schüler hat mir das vor ein paar Tagen per E-Mail geschickt, weil wir haben immer die Diskussion, dass der Narzissmus unter den Menschen so zugenommen hat. Durch die sozialen Netze wird der Narzissmus, also dieses Ich seiner Menschen, so manipuliert und so unterstützt, der hat ein neues Wort geprägt, Ichlinge. Fand ich sehr interessant.
Ichlinge.
Klingt nett, ne? Nicht so böse. Und von diesem Ichling-Leben einfach wegzukommen, ich glaube, ist auch etwas, was für die nächsten Generationen etwas sehr Wichtiges ist. Also den Fabian kennengelernt, ich kenne dich jetzt seit einem Jahr, du warst jetzt ein paar Mal bei mir und du bist das nicht. Ja, du bist also ein...
Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Nein. Zumindest zeige ich es nicht.
Nee. Immer Spaß. Nee, du bist etwas...
Ja, mach mal einen Podcast mit ihm, dann erlebst du mich. Ja, ich wenn du musst. Ja. Okay. Nein, Spaß. Nein.
Ihr versteht das, hoffe ich.
Klar.
Ja, klar.
Cool.
Wir sind ganz bei dir.
Und um jetzt... nicht zu weit auszuholen. Ich weiß, der Fabian sagt, halt dich bitte kurz, aber das geht halt bei mir nicht, weil ich bin dann so mehr so ein Typ wie Joe Rogan. Ich liebe Dinge auszudiskutieren mit den Leuten auch und ihnen ein Bild zu malen, weil je klarer das Bild ist, das sie von der Geschichte haben, umso mehr können sie selbst auf sich reflektieren und sich ein bisschen weiterentwickeln. Ja, das ist so meine Denkweise.
Alles gut. Alles cool. Das ist auch sehr spannend und auch super, was du erzählst. Ich würde ganz gerne mal auf diesen Punkt, den du jetzt schon ein paar Mal expliziter angesprochen hast, eingehen, nämlich der Punkt der Motivation. Inwiefern gehst du an Motivation ran? Welche Erfahrungen hast du eventuell auch damit? Weil Motivation gibt es ja auch im externen Bereich. Ich habe mich auch durch meine Selbstständigkeit viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so gewissen Motivationscoaching und solchen Leuten auch schon mal viel mit auseinandergesetzt und gemerkt, das gibt es natürlich in jedem Bereich. Und man kann auch aus vielen anderen beruflichen Bereichen das auch aufs Gitarrespielen übertragen. Wie ist da dein Ansatz zum Thema Motivation? Wie motivierst du oder wie versuchst du Leute zu motivieren? Was gibt es da für eine Philosophie, die dahinter steckt?
Ich glaube, du hast zwei Grundenergien, die das Leben des Menschen prägen. Beide sind zwei Wörter. Beide haben die gleiche Anzahl an Buchstaben. Das erste Wort ist ein Wort, das dir auch sehr viel Energie und Motivation geben kann. Es beginnt mit A und hört mit T auf. Es ist das Wort Angst. Und das zweite ist das Wort Liebe. Und yes, baby, you gotta check it out, Und beide Wörter haben eine sehr, sehr mächtige Wirkung auf uns Menschen. Die Angst ist ein Urtrieb, der uns am Leben erhalten hat, beginnend aus Urzeiten, in denen wir immer unter Angst leben mussten, um uns unsere tägliche Nahrung zu erwirtschaften und zu überleben. Das haben wir weniger in der heutigen Zeit. Das ist zumindest für uns hier in Deutschland und in der westlichen Welt gesichert. Und jetzt haben wir aber sehr, sehr viele psychologische Urprogrammierungen in uns, die dieses Gefühl immer noch aufrufen, obwohl es nicht mehr real ist. Okay, das zu dem Thema. Und dann das Zweite, die Liebe ist etwas, was in der frühkindlichen Prägung meiner Meinung nach eine große Rolle spielt, wie man das Glück hatte, in welchem Umfeld, familiär, wie auch wirtschaftlich aufwachsen konnte und ob diese ersten 7 Jahre aus Rumänien gibt es wahrscheinlich eines der besten Sprichwörter der Welt. Und das lautet, ich sag's auf Rumänisch und dann übersetze ich's, Ce șapte ani de acasă. Das sind die 7 Jahre von zu Hause. Und die Rumänen sagen immer, wenn einer zu sehr von Polaritäten in seinem Leben betroffen ist und hin und her gerissen ist, nicht weiß, für was er sich entscheiden soll, soll er mehr der Angst anheimgeben oder der Liebe, dann sagen sie, dem fehlen die 7 Jahre von zu Hause. Also diese ersten 7 Jahre sind entscheidend in der Prägung eines Menschen und die können ihm sehr, sehr viel fürs ganze Leben mit auf den Weg geben. Also was suche ich in den ersten Gesprächen mit Menschen, wenn sie zu mir in den Unterricht kommen, suche ich, es geht gar nicht so sehr um Musik in den ersten Stunden. Also was ich nicht mache, ist Hier ist die Gitarre und hier, heute lernen wir den Grundakkord, XY und fertig. Und so heißen die Seiten, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich will erst den kleinen oder älteren, großen egal wie er aussieht, Menschen vor mir erstmal ein bisschen erörtern und rausfinden, was ihn bewegt, das Instrument in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich ihn. Und ich habe ein paar sehr gute Schüler gehabt und mein wahrscheinlich bester ist Sebastian Minet. Den könnt ihr auch mal podcasten. Der Junge ist der Hammer. Der ist der Hammer. Auf einmal menschlich Wahnsinn. Und auch auf der Gitarre, ich bin sehr, sehr stolz auf ihn.
Ja, super. Ja.
Ja, bitte, bitte schwätz mal mit ihm. Also das ist, der studiert jetzt in Stuttgart auf der Jazzhochschule. Und wunderbarer Mensch. Und auch er nach 6 Monaten, es hat 6 Monate gedauert. Ja, wenn du jetzt, wenn sich eure Zuhörer das anhören und sagen, das ist ja interessant, dann hört mal hin, auch dieser überaus fleißige, sehr talentierte Mensch hat Monate gebraucht, bis ich ihn an dem Punkt hatte. Die ersten 6 Monate habe ich ihn nicht gehabt, aber ich habe ihn nie locker gelassen. Und dann kam die Frage. Und die Frage war, sag mir, was ich machen soll, ich mach's. Ja? Während ich euch das jetzt erzähle, habe ich Gänsehaut an beiden Armen, weil es einfach so wertvoll ist. Ihr wisst, wie wertvoll das ist. Einen Schüler zu haben, der seinen Meister vertraut. Ja? Obwohl ich mich nicht als Meister betrachte, aber in dem Moment, wo ich dein Lehrer bin, müsstest du viel mehr Respekt vor mir haben, wie das zum Beispiel, aber wieder in extremer Weise in Japan und in den asiatischen Ländern ist, wo die dann in ein Zen-Kloster gehen und am Eingang sagen müssen, lass mich rein. Das ist alles, was der Zen-Meister hören will. Und dann, bitteschön, 10 Jahre keine Widerrede. Ja. Aber am Ende kommt die Person raus und dann wirst du staunen, was du dann für einen Menschen vor dir hast, ne? Das hält aber kaum jemand durch. Und nachdem Sebastian die Frage gestellt hat, ihm gesagt, Sebastian, wirst du das wirklich wissen? Sag ich, okay, dann mach dich ran an diese Basics. Üb das jetzt bitte die nächsten 6 Monate, jeden Tag 3 bis 4 Stunden. Und was hat er gemacht? Er hat es gemacht. Er hat es durchgezogen. Und dann ist das, was ich am meisten liebe, die Fragen wurden immer weniger und das Verständnis wurde immer größer. Und das Verständnis kommt, wie durch tun. Wenn du es selbst nicht tust, wenn du diesen Podcast dir jetzt anhörst und nachher keinen Bock hast, deine Six-String in die Hand zu nehmen, dann hör dir Schlagermusik an, hör dir an Finger im Po Mexiko oder die Amigos, wenn sie dir irgendwelche Sachen singen, die werden deinen EQ bestimmt auf einen neuen Level bringen. Okay? Und das ist der Punkt mit Motivation. Ja.
Ja,
ich nehme dich ab, ich bereinige deine Sichtweise auf das Thema, ich zeige dir, nichts im Leben ist ohne Arbeit zu erreichen. Und wir Musiker werden von der Gesellschaft in den meisten Teilen als Unterhalter, als Gaukler und Clowns angesehen, aber wir haben, und falls da Leute draußen sind, die kein Instrument spielen, sich das anhören, sage ich euch ganz klar, wir haben eine Wahnsinns-Lebenszeit verbracht, auf dem Instrument.
Okay. Klar, absolut.
Oh ja. Oh ja, viel, viel geopfert im Leben, um irgendwie vorwärts zu kommen. Das stimmt. Aber dafür gibt es ja auch, also ich finde, es ist da nichts Schöneres, als Menschen das auch weiterzugeben und andere dann zu inspirieren und auch andere zu motivieren, auch dieses furchtbare Leben als Musiker wahrzunehmen und diese Opfer zu machen.
Hey! Das ist scheiße, aber tu es trotzdem.
Genau.
Es ist so geil.
Irgendwo ist es auch geil.
Der Tag kommt, wo es so geil ist, ich schwör's dir. Und du bist so glücklich und du machst andere Menschen glücklich und deine Freunde und deine Familie ist glücklich, weil sie sehen, mein Gott, gut, der Junge hat jetzt sich so lange abgemüht oder nicht nur Jungs, Mädels, es sind so tolle Mädels mittlerweile auf YouTube, die spielen so geil Gitarre, ich bin so froh, wenn ich das sehe. Ja. Das ist völlig egal, auch hier brauchen wir wesentlich eine höhere Quote von Frauen, die Gitarre spielen, ist meine Meinung nach. Weil die bringen auch wieder was ganz anderes rein. Na, in die Musik. Na, wir sind so mehr so die Biester. Fabian, ich muss den Fabian noch auf seine Frage von vorhin noch sagen, dass ich das nicht vergesse. Die Entwicklung ist graduell. Was ich immer zum Jahresende eines jeden Jahres mache, ist, dass ich analysiere, was ist dieses Jahr passiert. Das ist eine manchmal taffe Analyse. Und jetzt zum Beispiel dieses Jahr habe ich eine kleine Verlosung gemacht mit Stimmgeräten von der Firma Korg. Es ist ja wirklich kein großer Aufwand, die sind ja nicht teuer und da machst du den Menschen eine Freude. Und das Einzige, was ich will, ist eine kleine Umfrage, ja, sodass sie mir ein Feedback geben. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, ich mache eine wöchentliche Newsletter. Das würde ich euch auch ans Herzen legen, zusätzlich so etwas zu machen. Mhm. Und wo ihr das reinpackt, was ihr gerade macht und euch aber versucht zu versetzen in die Menschen, wenn jemand deine Newsletter dann liest, dass er auch wirklich einen Mehrwert hat, dass er sagen kann, ah, okay, das hat mir jetzt gut getan, ich habe eine Idee, was ich üben könnte oder ich habe irgendeine kleine Sache von dir gehört, die ich noch nicht kannte. Also immer so einen kleinen Mehrwert. Und dann werte ich jetzt, ich habe jetzt circa 150 E-Mails von den Leuten bekommen mit Feedback zu dem, was ich mache. Und das werte ich aus und schau, was kann ich im neuen Jahr ändern. Das werden jetzt nie große Änderungen sein, das ist klar, weil ich bin immer noch ich und ihr seid ihr.
Klar.
Aber diese kleinen Justierungen bringen mich dann weiter. Ich scheue mich immer noch extrem, zum Beispiel, ich werde es wahrscheinlich noch nicht machen, Clickbait zu machen. Mm. Das ist etwas,
ja. Okay, klar.
Was ich nicht mag. Ja. Ich würde auch davon abraten.
Ja. Super. Ja, auf alle Fälle.
Das ist etwas, was ich gar nicht mag. Und ich finde es auch.
How to play Nothing Else Matters in 5 Minutes.
Genau.
Genau. Ja, oder. Ich finde tatsächlich, um das kurz einzuschrätzen, ich finde das ein ganz großes Problem momentan auch in der YouTube-Gitarrenpädagogik-Kultur, weil es ist so ein bisschen, erinnert mich an das Abnehmen, ja, genau, in 24 Stunden oder so und so viel Kilo und die in so und so viel Wochen. Da ist eine Idee dahinter, aber nie die Umsetzung, wie sie wirklich dann letzten Endes funktionieren kann. Nämlich, dass die Leute was dafür auch machen müssen. So, dass man sich auch hinsetzt. Das hast du vorhin auch schön gesagt, du hast dieses Hinsetzen und Arbeiten und dass man auch was tun muss dafür. Die Leute wollen alles auf dem Silbertablett teilweise geliefert haben. Und das finde ich manchmal sehr schwierig.
Das ist auch ein genereller Trend, weil du so leichter die Menschen ködern kannst und sie eher nicht aus ihrer Komfortzone holst. Na, jeder will ja keine Schmerzen haben, idealerweise sich jeden Tag einen Hollywood-Blockbuster reinziehen, dabei eine Fußmassage bekommen, irgendwo das Essen direkt neben der Couch per Fließband hingeliefert werden. Das ist alles okay, so einen Tag kann man mal haben, aber das ist nicht das Leben. Das Leben definiert sich auf eine ganz andere Weise. Das Leben definiert sich durch Leistung, durch persönliche Entwicklung und durch die Freude, die daraus kommt, wenn du etwas erreicht hast in deinem Leben. Und das ist etwas, was man den Leuten klar machen muss. Und Clickbait ist teilweise sehr unanständig und ich finde es auch schade, dass gerade im englischsprachigen Raum damit sehr, sehr viel, Hürden aufgebaut werden für die Menschen. Also es wird ihnen nicht geholfen, sie werden nur unterhalten. Und du siehst YouTube-Kanäle mit 1 Million Abonnenten und ich denke, um Gottes Willen, das ist schon sehr verlockend, weil ich die, ich würde jetzt mal behaupten, mittlerweile weiß, wie ich es machen könnte. Ganz einfach, die Menschen zu manipulieren, aber es geht nach hinten los. Euch beiden rate ich und allen da draußen, wenn ihr beruflich in der Musik erfolgreich sein wollt, wenn ihr 1000 treue Fans habt, das genügt völlig. 1000 Fans, die sagen, ich gehe in ein Konzert von Fabian, oh, er hat eine neue CD rausgebracht, oh, hier hat er wieder was Gutes getan, das interessiert mich. Und die werden dich unterstützen, solange du lebst.
Da ist was dran,
Der Mehrwert ist deutlich größer als in dieser Kurzlebigkeit und in diesem Versprechen und diese Vision, die man einem Menschen gibt in den kurzen Videos. Und dann können diese Versprechen nicht eingehalten werden. Die Leute erhoffen sich dieses, ich möchte jetzt aber Speedpicking in 3 Wochen und so schnell sein wie Paul Gilbert in 3 Wochen. Nein, so. Und dann sind sie enttäuscht und dann gehen sie auch wieder weg von einem. Und dann suchen sie sich hoffentlich vielleicht einen, wo es halt.
Das Schlimme ist aber, dass solche Leute immer wieder auf ein neues Ross draufspringen, der genau das Gleiche erzählt. Nur es ist halt ein anderer Typ, da muss das klappen.
Ja.
Und dann ist das ein.
Es ist eben diese Illusion der Komfortzone. Und die wird gepflegt, weil die Leute sollen natürlich weniger so diese Eigenentwicklung durchmachen, sondern sie sollen konsumieren. Sie sollen, ja. Und mir geht es nicht um den Konsumenten, sondern mir geht es um den Menschen und ob er durch das, was ich ihm vermittle, ein bisschen besser wird. Ne? Wenn ich das erreicht habe und ich in dem Bereich sehr, sehr gutes Feedback, dann bin ich zufrieden. Und mehr ist es auch nicht, weil ich muss ja auch, wie ihr auch, ne, irgendwie mir auch einen schönen Tag machen. Ich will aber,
natürlich.
Ich kann nicht rund um die Uhr für die Leute da sein. Ne? Das konnte nur Mutter Teresa, glaube ich. Ne? Und ich habe auch meine Leisure Time, wo ich mich entspanne, wo ich ein Buch lese, wo ich meditiere, wo ich spiele gern Schach und meistens mit dem Computer, weil du kaum mehr Leute animiert bekommst, dass ich mit dir Schach spiele. Und ein bisschen Sport, also Geist und Körper ein bisschen gesund halten. Und dann die Entwicklung war so, Fabian, ich habe einen hohen Pegel an Motivation und kann dadurch auch sehr viel Energie aufbringen, das stimmt. Aber ich habe natürlich auch mittlerweile meine vierte Website. Ne? Also die wenn du in die Internet-Time Machine reingehst und dir meine Website anguckst von vor 10 Jahren, dann siehst du die Entwicklung. Ne? Es gibt also so eine sogenannte Take Me Back in Time Machine, glaube ich, vom amerikanischen Staat, wo du dir Webseiten von vor 10 Jahren gucken wirst. Und diese Webseiten, die ersten beiden wurden von Providern für mich gemacht. Das war immer ein Kampf mit denen, weil die nicht hinter dir oder euch stehen und er muss die immer füttern und bitte mach das und bitte mach das und okay und dann mal klappt's und mal nicht, mal sind die dann auf irgendwelchen Messen und dein Workshop wird 3 Wochen nicht hochgeladen und so Zeug. Ne? Die dritte Webseite, es wurde dann besser, habe ich dann selbst nicht programmiert, ich habe sie gefüllt, ich kann ja nicht programmieren. Ne? Ich habe die gefüllt mit Material und das war sau anstrengend. Ja, warum? Weil zusätzlich zu der normalen Arbeit, wir haben zum Alltag, ich hatte teilweise dann 50 Schüler in der Woche, im Einzelunterricht, ich noch meine Website pflegen musste. Das war grauenhaft. Ja. Das war schlimm. Und jetzt seit 2-3 Jahren bin ich sehr dankbar, jetzt dezidiert jemand zu haben, das ist die Manuela, ich kann es ganz klar sagen, aber bitte versucht sie nicht mehr zu buchen, sie ist von mir schon ausgebucht. Aber sie ist schon bereit, euch Tipps zu geben. Also ich bin sicher, dass sie den Fabian auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben hat in Bezug auf Webseiten. Aber sie ist auch am Limit. Ne? Sie ist in diesem Jahr, die Anfragen sind natürlich sehr groß, dass man sowas macht. Und ich bin ihr wahnsinnig dankbar und dass ich sie gefunden habe. Und ich bezahle das natürlich auch, weil das geht nicht anders. Ne? Man muss also einen gewissen Umsatz generieren, um sich so jemand leisten zu können.
Ja, klar.
Warum ist Hans Thomann so erfolgreich? Wollt ihr da draußen das wissen? Und einer seiner Gründe ist natürlich seine geniale Website. Und er ist der Mensch in der Musikindustrie, der wahrscheinlich mit den größten Spaß hat am Verkaufen, am Handeln und Verkaufen. Das sieht man ihm an. Er liebt es. Und er hat jeden Erfolg verdient in dem Bereich. Und meines Wissens ist, glaube ich, sein Bruder zuständig für die Website. Also er hat dieses Thema,
okay.
Hat mit ihm nichts zu tun. Ne? Und er hat dann Familienmitglied, was hier mittlerweile, muss ich schon sagen, einen absurd geilen Job gemacht hat mit der Webseite. Ne? Das ist schon... Und da kommt der Erfolg her. Ne? Also mit der Zeit, ihr müsst jetzt halt einen sauren Apfel beißen, ihr seid beide noch in einer Phase, wo ihr noch mehr Energie und Leistung zeigen könnt. Aber ihr braucht schon... Ihr seht es, ihr braucht eine gute digitale Präsenz. Zusätzlich zu YouTube. Aber YouTube hilft schon enorm. Patreon hat auch gut geholfen, um das nochmal auf deine Frage einzugehen. Als vor 4 Jahren Patreon rauskam, habe ich ganz schnell das Potenzial erkannt und habe dann gesagt, okay, die nehmen mir diese ganze Last ab, was die Abrechnung angeht, was die mit den Unterstützern, die machen das alles. Und das Einzige, was ich machen muss, ich muss liefern. Ich muss einfach nur gutes Material produzieren. Und das hat auch gut, sehr gut funktioniert. Ne? Und ich bin sehr zufrieden mit Patreon. Und jetzt mittlerweile habe ich die Webseite so ausgebaut, dass es über Patreon und über meine Webseite funktioniert.
Okay? Sehr cool. Wie ist es denn bei dir, Horst? Ich meine, du bist ja selber auch Gitarrist natürlich. Leidenschaft, Gitarre spielen, machst es ja. Und nicht nur der Pädagoge, sondern auch der Gitarrist. Wie ist denn das so dein Tagesablauf oder deine Entwicklung der Zeit oder deine Zeit mit der Gitarre? Bist du auch noch viel am Dazulernen, viel am Üben oder bist du auch auf einem Level, wo du sagst, du bist jetzt mit dir auf einer gewissen Ebene im Reinen? Das, was du weitergibst, das kannst du, das beherrschst du, da bist du der Meister drin. Oder suchst du auch dort immer noch die Herausforderungen oder auch was Neues? Oder kommt die Herausforderung ganz von alleine von den Anfragen der Schülern?
Exzellente Frage. Und die Antwort ist eine Mischung aus allem. Also auf der einen Seite hat man einen gewissen Grundpegel, von dem man zehrt. Den habt ihr natürlich beide auch. Wahrscheinlich auf einem höheren Level sogar wie ich. Musikalisch, weil du hast studiert. Ich habe das nicht. Und davon kann man natürlich zehren. Aber ich bin der Meinung, Self-Improvement for as long as you live. Also dich weiterentwickeln, solange du lebst. Lernen auf lebenslanger Basis ist das, was dich körperlich und geistig fit hält. Und nicht nur das, ich übe auch gern. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin jemand, der...
Oh, ich, ja, auch. Ich auch. Ich liebe üben.
Kann ich liebe üben. Das ist Meditation. Für mich ja, ist das... Ja.
Ja, genau.
Mal ist die es eine Stunde. Ja. Unter einer Stunde ist es eigentlich nie. Eine Stunde so schnell rum, wenn ich die Gitarre in der Hand habe. Und manchmal gucke ich drauf, denke, ach du Scheiße, es waren jetzt 3 Stunden, die du mit der Lüder hier verbracht hast. Es ist nicht immer das, ich gebe es ehrlich zu, es ist nicht immer das konzentrierteste Üben und ich muss auch nicht immer das Allerneueste lernen. Es juckt mich mal, gewisse Dinge auszuprobieren. Ich gucke immer wieder gern auf die Country-Gitarristen. Das ist etwas, was mich extrem beeindruckt. Aber ich weiß, ich werde es nie so können wie die, aber trotzdem die ein oder andere Idee. Ich liebe solche Musiker wie Josh Smith zum Beispiel. Mm. Die sind unfassbar, was der, auf der Gitarre spielt. Das gucke ich mal gerne an und schaue mir seine Lines, die der spielt. Die sind so unfassbar kreativ. Und gucke mir da so Sachen. Also es ist vieles, aber ich muss mich zwangsweise sehr beschränken, wenn ich auf YouTube bin. Das ist auch eine Warnung an alle da draußen, die auf YouTube unterwegs sind. Es ist ein Rabbit Hole. Es ist... Ja. Eine ganz krasse KI mittlerweile im Hintergrund, die von Jahr zu Jahr cleverer wird und mir Sachen präsentiert, diese Typen, was die alles über mich wissen auf YouTube. Die wissen, dass ich ein Star Wars Fan bin, ein Star Trek Fan. Ne? Ich krieg alles Mögliche. Kaum hat irgendeiner aus dieser Star Wars Ecke oder von Mark Hamill bis zu Captain Picard irgendeiner irgendwas gemacht, taucht ein Video bei mir auf, ne?
Ja, das kenne ich so gut.
Die macht meine Hand, dann die zieht für mich zur Maus. Ne? Das ist verrückt.
Ja, das ist der Zeitfresser überhaupt, YouTube.
Hölle. Was ich mache dann, ich habe immer Gitarren um mich rumstehen. Ich drehe mich einfach nur um. Und auch wenn ich mir jetzt an so ein Video, das ist ein Tipp an euch da draußen, ich hole mir die Gitarre und ich mache auf jeden Fall irgendwas, wenn ich mir schon ein halbstündiges Video anschaue, auf irgendein Interview oder irgendwas, dann übe ich, okay? Und wenn es nur ein Pattern ist, was ich dann rasiere, bis es drin ist.
Auch ein kleiner Tipp, der total dämlich ist eigentlich, Vollbild machen. Weil dann siehst du ja die ganzen anderen Sachen nicht. Einfach Vollbild und dann hast du deine Ruhe. Lässt du dich gar nicht ablenken. Ganz einfacher Tipp, aber mir hilft das zum Beispiel. Einfach Vollbild und zack, dann sehe ich die ganzen anderen Videos nicht. Und dann
Ja, Mann. Das stimmt. Das stimmt. Die Frage ist komplex. Ich habe nicht so den total routinierten Tagesablauf. Okay, nur dass ihr nicht denkt, ich wäre da so ein Superfreak, was das angeht. Ne? Was ich aber habe, ich habe über den Tag verteilt gewisse Routinen, die ich jeden Tag durchziehe. Eine dieser Routinen ist, dass ich keinen Tag verstreichen lasse ohne Gitarre in der Hand. Ist nicht möglich. Da muss ich schon schwer krank sein, dass ich das nicht mache. Weil egal, was los ist, wenn ich es in die Hand nehme, sie tut mir gut. Es geht mir gut und ich merke, wie es auch geistig, wo ich dann in dem Moment mich befinde. Das nächste, was ich mache an Routinen, die mich den Tag bringen, ist, dass ich meine Planung der Woche immer anschaue. Was habe ich heute an? Das macht ihr wahrscheinlich auch alle. Das habe ich heute drinstehen in meinem Kalender. Das sind dann die Prioritäten. Ich checke meine E-Mails maximum 2-mal am Tag. Einmal, wenn ich den Computer einschalte und dann sehe ich genau, dem muss ich sofort antworten. Und wenn ich ihn einschalte und in Outlook reingehe, dann sage ich, okay, jetzt müssen 30 Minuten wahrscheinlich dran glauben und dann beantworten. Ja, zügig die wichtigsten Fragen. Und dann habe ich aber vielleicht 5 bis 10 E-Mails, wo ich sage, okay, da brauche ich mehr Zeit und das mache ich nicht jetzt, sondern das mache ich dann heute Abend. Ich bin eine Eule, ich bin also ein Nachtmensch, der die Nachtruhe verwendet dann. Manchmal kriegst du eine E-Mail von mir morgens um 3.
Na, das ist... Ja, das kennt der Justin
auch. Das kenne ich.
Ich nicht.
Ja. Er ist ein Führerschein.
Ich bin, ich bin beides. Eh, ich schlafe gar nicht. Ich schlafe nicht.
Ich habe deine Schlaf-Story mitbekommen.
Ja.
Das ist ja faszinierend. Ne? Schon.
Ja, das mache ich jetzt seit 4,5 Jahren. Quasi so.
Du bist ja wie, so krass drauf wie Ronaldo. Ne? Der macht das ja auch.
Das ist... Ja, Ronaldo ist so einer, der da mit auch federführend ist, warum ich sowas mache. Also der mich da, ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber hatte mich sehr inspiriert damals. Weil ich mir gedacht habe, ich brauche mehr Zeit zum Üben. Wie kriege ich das alles hin? Wo kriege ich noch mehr Zeit? Wobei man auch nicht sagen muss, das ist noch nicht immer die Lösung, weil Zeit auch oft verschwendet wird tatsächlich irgendwie bei mir durch eben sowas wie YouTube. Man muss seine Prioritäten setzen. Das ist schon sehr wichtig und wissen, wie man das alles plant. So. Aber es ist bei mir jetzt so drin und so mache ich das. Ja.
Ich denke, die KI im Hintergrund wird immer stärker, was uns angeht. Wir müssen aufpassen, dass sie uns... Elon Musk hat schon vor 1-2 Jahren gewarnt, dass die KI so mächtig wird, dass wir es gar nicht mehr merken, was da im Hintergrund los ist. Und ich denke, eine gewisse Rückbesinnung auf das Analoge ist für uns Menschen sehr wichtig. Ich bringe das Beispiel, sag ich mal, in einem Buch gelesen, wenn du heute einen Menschen aus dem Mittelalter per Beamen in ein Auto beamen würdest auf der deutschen Autobahn, du fährst in einem Porsche Turbo mit 200 auf der Autobahn auf der linken Spur, während du dir gleichzeitig Slayer reinziehst auf volle Power, ne? Und der wird auf den Beifahrersitz hineingebeamt, seine Sinne würden kollabieren, er würde also innerhalb kürzester Zeit in Ohnmacht fallen, wenn nicht sogar sterben. Ja.
Ach krass,
und,
ja,
und da müssen wir
auf jeden Fall.
Da müssen wir aufpassen, weil wir natürlich evolutionsmäßig noch nicht so weit vom Mittelalter entfernt sind. Wie man jedes Jahr erkennen kann.
Ja,
ja, das stimmt. Nee, aber da gebe ich dir recht. Ich habe diesen Sommer mal ein sehr schönes Experiment gemacht. Ich bin 3 Tage hingegangen und habe mich von allem entfernt, was technisch in meiner Umgebung ist. Also ich habe das Handy weggetan, ich habe Computer, alles ausgehabt, 3 Tage lang. Und es waren 3 wunderbare Tage. Ich hatte Zeit und Fokus gehabt, Dinge zu erledigen, die ich schon lange aufschiebe, sag ich mal, in meiner Wohnung, Reparaturen, oder bin aber auch mal einen ganzen Tag lang nur wandern gewesen oder war dann abends nur in der Sauna oder so und konnte halt mal so Dinge machen. Und mal kein Handy dabei zu haben, diese Handysucht, das ist etwas, was mich immer wieder
nervt. Körper und Geist hat dir gedacht.
Das ist schon.
Kannst du davon ausgehen.
Ja, werde ich jetzt bald auch wieder machen. Also ich versuche das jetzt immer wieder mal zu machen, weil da gebe ich dem Horst vollkommen recht. Da muss man echt aufpassen mit den ganzen Sachen. Diese Ablenkung, die ständige Information, diese Reizüberflutung, es ist.
Und das fängt schon damit an, wenn du mal beobachtest, wie oft du auf dein Handy guckst. Ich mach's auch ständig. Ne? Ständig.
Ja.
Schrecklich.
Ja. Und wie schnell ist ein Tag vorbei? Wie schnell ist eine Woche vorbei? Ihr seht es. Und am Ende der Woche oder des Tages heißt es dann, boah, was habe ich jetzt heute geleistet? Dann hat man vielleicht auch noch mal ein schlechtes Gewissen, wenn man da Zeit verplempert hat. Ne?
Ja, und dann ist man sauer auf sich selber.
Aber ich will es nicht schlecht machen, weil ihr beide wisst auch, diese Geräte sind sehr mächtige Tools. Sie können im Notfall sehr, sehr gute Sachen tun für euch. Ihr könnt auch damit kreativ sein, etwas aufnehmen, etwas filmen, eine gute Idee. Für solche Sachen ist das Teil sehr gut. Und auch damit arbeiten. Man kann auch mit den aktuellen Handys auch ein Video mal drehen, wenn man so eine spontane Idee hat, wie wenn eine Ibanez-Gitarre bei einem daheim auftaucht. Und man ist einfach gut drauf. Ja. Ja, ist doch schon
so geil. Perfekt gepasst. Und
das war so süß, das Video. Das hat mir richtig, richtig Freude bereitet.
Oh, danke schön.
Also bleib da dran. Du hast diesen Humor. Das ist eine feine Sache. Und du hast ja auch das entsprechende Feedback bekommen. Ne? Das kam gut an. Ja. Mhm. Was mich interessieren würde jetzt ich habe ja am Fabian gesagt, ich stelle auch Gegenfragen. Ne? Wie war dieses Jahr für euch in Bezug auf die Entwicklung, weil ihr ja auch monatelang nicht unterrichten konntet, ne? Also es durften ja dann im Lockdown die Leute nicht, oder ne? Fabian, wie war es bei dir?
Nee, also ich hatte ja überwiegend dann doch weiter unterrichtet. Nein, war Spaß. Natürlich nicht. Also klar habe ich weiter unterrichtet, aber dann über Skype. Also nicht mehr im gleichen Raum. Und ja, ich muss sagen, die erste Zeit, also ich habe schon immer Skype-Schüler gehabt. Es ist schon anstrengend. Es ist mental anstrengend. Und was ich immer wieder merke, du hast die Kopfhörer auf, du redest lauter, du verbrauchst mehr Energie beim Unterrichten. Du guckst den ganzen Tag auf den Bildschirm. Das ist das, glaube ich, was am schlimmsten ist. Den ganzen Tag auf diesem Bildschirm starren.
Oh ja.
Und du kannst nicht mal eben eingreifen. Manche Sachen, gerade so für Anfänger, ist das super, super schwer, finde ich. Ne?
Ja, sehe ich genauso. Ganz, das ist ganz schwierig. Also für mich auch anstrengend. Und nach einer Stunde oder so, da bin ich auch eher, ich brauche erstmal eine Pause. Ich kann also nicht gleich an den nächsten ran. Und es ist auch schwerer zu zeigen, Dinge zu erklären. Ich habe hier drei Kameras am Start aus jedem Winkel und sage, Mensch, guck mal hier, ich mache es so. Aber für den einen oder anderen, wir sind ja alle durch unsere Sinne anders gepolt. Der eine ist mehr auditiv, der andere ist mehr visuell. Der eine hört es und sagt, ja, ich weiß, wie es geht. Und der andere muss es also ganz genau sehen und hat es dann schwer. Es ist dann live natürlich viel schöner.
Es ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also ich habe auch ein, zwei Schüler, die dann gesagt haben, nee, ich warte dann lieber, bis Präsenzunterricht wieder möglich ist, weil das Mittel aus Skype funktioniert halt nicht. Viele sind technisch auch tatsächlich überfordert. Man glaubt es kaum. Obwohl es ja eigentlich nicht Raketenwissenschaft jetzt, aber viele kommen damit einfach nicht zurecht, ne? Mit der Technologie auch. Und
total.
Altersbedingt.
Altersbedingt auch, ja. Und ich hoffe, dass sich das auch ein bisschen weiterentwickelt noch. Ich nutze auch Zoom mittlerweile, aber beide sind ja okay. Zoom hat diese Duplex-Geschichte, dass beide, der Aufwand ist nicht so groß, um einen guten Sound hinzubekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Mhm. Und hier auf Skype ist natürlich mit Kopfhörer besser zu arbeiten. Dann hast du auch ein gutes Ergebnis. Wie sehe ich die Entwicklung? Ich sehe die Entwicklung vielleicht, dass wir euren Podcast nicht zu lang machen heute. Vielleicht können wir das nochmal wiederholen, wann immer eure Fans es wollen. Ich bin da.
Gerne.
Wir
können über alles, ich würde sehr gerne begrüßen. Reden.
Wie sehe ich die Entwicklung? Ich sehe die Entwicklung der Digitalisierung jetzt massiv an Fahrt aufnehmen. Es werden natürlich enorme Gelder investiert in diesen Bereich. Man kann sich also gar nicht gut und schnell genug darauf einrichten. Ihr habt das schon richtig erkannt. Ihr müsst online aktiv sein. Jeder auf seine Art und Weise in seiner Nische kann sehr, sehr viel. Ich sehe zum Beispiel für dich, Justin, in Österreich einen Gitarristen, der mir sehr gut gefällt, der auf YouTube aktiv ist, der Bernd.
Ja, klar, Bernd.
Genau. Ja, also das ist zum Beispiel jemand, der eine gute Arbeit leistet, ne? Der mir gut gefällt aus Österreich und der macht es halt auf Englisch. Ne? Und ich meine, entscheidend bewusst war es, auf Deutsch zu machen. Natürlich habe ich dadurch jetzt vielleicht weniger Publikum gesehen, global gesehen. Ich hätte es auch ohne Probleme alles in Englisch machen können. Aber wir müssen natürlich was für unsere Mitbürger hier machen. Ne? Also,
Ja, und es hat, um dort kurz einzukriegen, es hat auch ein bisschen was mit dem Inhalt zu tun. Der Bernd macht ja auch so grob das, wie ich es ja auch mache, mit seinem österreichischen Akzent, das finde ich auch sehr sympathisch immer. und es ist halt, dass hier in Deutschland, muss man dazu sagen, diese, ich sag mal, technische Shreddy-Szene, die ist jetzt in Deutschland auch nicht so groß. Wir Deutschen haben sehr diese Rock-Blues-Szene, die auch ihre Berechtigung hat, deswegen ich damals auch gesagt habe, okay, ich komme eigentlich im Englischen auch irgendwie einfach nur in dem Bereich dort einfach weiter, wenn das nicht jeden verstehen kann, der zum Beispiel jetzt im Rock-Blues-Bereich unterwegs ist und sagt, ich mache nur Deutsch, weil dann ist auch dort die Konkurrenz vielleicht auch wieder ein bisschen niedriger, als wenn man es englischsprachig macht, wo dort wahrscheinlich wirklich jeder weltweit, der mal drei Tage eine Gitarre in der Hand hatte, irgendwelches Halbwissen verbreitet. So, das ist und das ist halt so einfach einfacher, sich auch ein bisschen vielleicht durchzusetzen. Deswegen, es hat auch viel mit der Materie, mit dem Inhalt zu tun, klar, ob man das Englisch oder Deutsch macht,
Ja, denke ich auch, Also ich sehe die Entwicklung weitergehen. Ja. Ich sehe starke Investitionen in diesen Bereich. Natürlich wird Deutschland endlich aufwachen und vielleicht uns auch ein besseres WLAN bescheren überall. Ja. Und die Schulen werden davon auch profitieren. Und ja, wir müssen dranbleiben. Und mein Hauptsinn in den nächsten Jahren ist, die Menschen mehr dazu zu bewegen, auch Leute, die jetzt vielleicht erst noch dran denken, überhaupt eine Gitarre in die Hand zu nehmen oder ein Instrument zu spielen, ist völlig egal, welches Instrument, sie dazu zu bewegen, mehr Musik zu machen. Denn
das ist immer gut.
Ja. Oh ja.
Ja. Und dazu möchte ich dann in ein, zwei Jahren, wenn die Situation sich, hoffen wir, gebessert hat, dann auch ein bisschen mehr auf Reisen gehen, mal vielleicht eine spanische Gitarrenschule besuchen und dann dort den Menschen diese Liebe zur Flamenco-Gitarre vielleicht ein bisschen erklären oder mal nach Rumänien dort die Musiker präsentieren, was die dort können. Solche Sachen habe ich vor, mehr so ein bisschen Reiseberichte auf musikalischer Art, um die Menschen einfach zu begeistern. Ne?
Ihnen zu sagen, schön.
Schaut mal, das gibt's noch hier. Hört mal, wie die in Brasilien hier Gitarre. In Brasilien gibt es Gitarristen.
Oh, ja.
Um Gottes Willen.
Ja.
Da gibt es einen Malmsteen-Klon. Hast du den schon gesehen? Um Gottes Willen, das ist so ein kleiner, kräftiger.
Es ist so ein Junge, der wieder abgenommen hat. Also es gibt so einen ganz dicken, der hat ziemlich abgenommen. Oh, ja, irgendwas mit F, glaube ich, oder so.
Wie heißt das?
Ja.
Fantastisch. Ja. Solche Leute einfach zeigen und mit denen reden. Oder mal Nashville. Nashville ist ein großer Traum von mir.
Ja.
Dort mal ein bisschen zu übertragen. Ne? Und das möchte ich machen. Und natürlich das Projekt weiter ausbauen. Werde jetzt nächstes Jahr mich fokussieren auf eine Art 100 wichtigsten Fragen für jemanden, der Gitarre lernt. Also beginnen von, wie stimme ich eine Gitarre, wie stelle ich die ein? Und dann so das auf der Webseite präsentieren. Weil es sind ja die meisten Fragen, die man bekommt. So eine Art Wiki, also einfache Geschichte, dass die Leute da. Und dann drehe ich da dann kurze Videos dazu, wie sie das lernen können. Und das mache ich dann nicht live, das mache ich offline. Die Live-Geschichte mache ich weiter auch im nächsten Jahr. Ich mache immer Dienstag, Donnerstags bin ich live auf YouTube zu sehen. Ab 17 Uhr, ob ich das weiter so behalten kann mit zweimal in der Woche live. Wir werden sehen, wie die Entwicklung ist. Ne? Es ist anstrengend. Weil live ist ohne Netz einen doppelten Boden. Ihr wisst, da muss man sehr... Es wirkt ganz locker, aber es ist trotzdem, hinterher denkst du auch...
Boah, das ist mental anstrengend auf jeden Fall.
Ja. Das sind so die Dinge, die ich vorhabe. Nichts Kompliziertes, nichts überaus Schweres. Was ich noch lerne nebenbei und übe, sind Sachen, die mir Spaß machen. Ich lerne die ein oder andere. Es sind mehr so Lines. Ich gucke mir auch gerne mal andere Instrumente an, um da noch zu lernen. Sebastian hat mich da auch sehr inspiriert. Und Fabian, ein bisschen Hybrid-Picking wäre auch schön, wenn man da was zeigen könnte.
Schön. Ja, das finde ich jetzt auch wichtiger Punkt noch am Ende. Es ist so wichtig, das zu lernen, das zu spielen, was einem Spaß macht. Das
Wichtigste.
Das war mit auch einer meiner wichtigsten Lektionen irgendwo, weil ich mich so oft durch Sachen durchgequält habe, die mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht hatten. So, oder wo der Spaß vielleicht auch irgendwann kommt, wo der auch mit der Zeit vielleicht irgendwann kommt, die Interesse an Musik. So, ich weiß auch, wie ich vor meiner Studienzeit mich durch Bebop gequält habe, weil ich mir gedacht habe, ich muss das lernen, um Jazz zu studieren. Die Liebe kam dann erst im Jazzstudium, als ich das mal wirklich mit Menschen gespielt habe. Dann habe ich es gern gemacht, aber mittlerweile mache ich noch das, worauf ich Lust habe.
Man muss nicht alles können, man wird auch nie alles können, von daher.
Nee. Ich sehe das auch wie Fabian. Ne? Stärken ausbauen und Schwächen mit der Zeit eliminieren. Okay?
Genau.
Also die Stärken, die ihr beide habt, die genügen fürs ganze Leben, das kann ich euch jetzt schon sagen, so wie ich höre, wie ihr spielt.
Zumindest auf der Gitarre vielleicht.
Und warum soll das nicht genügen? Die Zeiten werden sich wieder ändern. Die Menschen werden, wenn das vorbei ist, auch wieder feiern wollten, und zwar wie die Firebeaster. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe ein Buch gelesen. In zwei Jahren haben wir Sodom und Gomorra da draußen. Es wird abgehen wie noch nie. Ich schwör's euch. Die
Woodstock.
Leute werden Party machen, das, und dann brauchen die uns.
Sehr gut.
Weil von digitalen DJs haben sie die Schnauze voll. Die wollen mal ehrlich handgemacht die Musik hören.
Ja.
Da haben die. Das kommt wieder. Es ist alles eine Wellenbewegung. Ne? Jetzt brauchen wir Fokus. Das Wichtigste ist jetzt, da irgendwie gesund durchzukommen und keinen Blödsinn zu machen in der Zeit. Und dann, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Achilles Arrow von einem amerikanischen Virenforscher, und der hat ganz genau beschrieben, was noch kommt. Also wir werden nächstes Jahr noch leider uns noch voll mit diesem Thema beschäftigen müssen.
Ja, natürlich.
Ja. Und dann so gegen Mitte 2022 geht das Ding dann, kommt es in die Schlussphase. Und 2023 wird ein Jahr sein, wo die Menschen eher so das psychologisch aufarbeiten werden, was ihnen geschehen ist weltweit. Und dann 2024
kommt der neue Virus.
Holy shit. Dann ist er, sagt wirklich, es war bei, er hat alle großen Krisen und Pandemien der Menschheit in den letzten 3000 Jahren analysiert. Also alles, was historisch wiedergegeben wurde, und es war immer so. Und genauso kommt's. Dann kommen die Gold. Mhm. Ja, und ja, schön. Darauf arbeiten wir.
Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir haben die Stundenmarke langsam überschritten, aber von meiner Seite aus sehr, sehr gerne auch wieder einen zweiten Teil. Das sind sehr, sehr spannende Sachen auch für unsere Zuhörer da draußen. Vielen, vielen, vielen lieber Dank.
Lieber Dank.
Lieber gerne, Dank. Gerne. Lieben Dank, Horst. War ein super, super interessantes, motivierendes Gespräch. Jetzt haben hoffentlich alle Lust, genau, die Six String in die Hand zu nehmen und eine Runde üben,
auch
zu spielen
und zu
üben. Auch
wenn wir jetzt nicht Gitarre gespielt haben. Das ist das Hauptthema hier. Let's talk Guitar. Und beim nächsten Mal können wir noch viel mehr über das Thema Motivation reden, weil das ist etwas, was die Menschen wirklich, wirklich, wirklich brauchen. Sie brauchen es. Sie brauchen eine gewisse Klarheit in dieser unglaublichen Vielfalt. Wenn wir das schaffen, ihnen zu sagen, hey, vertrau mir in dem Bereich, und wenn du merkst, dass das nicht stimmt, was ich dir sage, dann kannst du immer noch sagen, das war nichts, was der Horst mir da, ich suche mal was anderes. Aber vertrau mir ein bisschen, die Amerikaner sagen, give me a leap of faith, dass ich da eine gewisse Erfahrung habe und nur das Beste für dich will. Und das ist genau das Motto, ein klein bisschen besser werden. Lieber Vater, so schwer ist es nicht.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich, wie gesagt, für die Folge, bedanke unseren Zuhörern da draußen beim Zuhören dieser Folge und bedanke den Fabian für diese Folge natürlich und würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's Talk Guitar. Habt soweit noch eine schöne Zeit. Bis dahin.
Auf Wiedersehen. Bitte bleibt gesund. Tschüss.
Ciao. Genau, bleibt gesund. Ciao.